Universität Hamburg.
Ich spreche hier nicht als Dekanin. Das hat mit dem Dekanamt nichts zu tun. Auch nur sehr begrenzt mit dem Amt als meinem früheren Amt als Prodekanin. Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile, 10, 15 Jahre mit dem Thema Qualitätsentwicklung. Und wir haben in diesem Zusammenhang eine ganze Reihe von Befragungen gemacht. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass ich auch die Leiterin der Servicestelle Evaluation bin. Das ist eher diese Rollen, in denen ich hier jetzt hier vorne stehe. Ich möchte keinen Vortrag halten. Frau Harte hat eben gesagt, 3 Vorträge, dann ist dieses keiner, sondern eine Einführung. Und ich möchte einfach ein paar einleitende Sätze sagen zu der Frage oder zu dem Thema Befragung. Befragungen sind ja ausgesprochen beliebt als Instrumente für Qualitätsentwicklung in allen möglichen Bereichen, vor allen Dingen solchen, die man so personenbezogene Dienstleistungen nennt. Also viele Institutionen, Einrichtungen, Unternehmen sind davon überzeugt, dass die Rückmeldungen durch ihre Nutzerinnen und Nutzer ihre Angebote dazu beitragen können, dass sie diese Angebote verbessern können. Die Spannbreite der Befragung liegt von diesen wunderbaren kleinen Fragebögen, die man in den Hotelzimmern besserer Hotels findet. Wie fanden Sie unseren Service? Wie war das Frühstück? Bis zum sogenannten Mystery Shopping. Das sind verdeckte Personen, die verdeckt Dienstleistungen in Anspruch nehmen und dann darüber berichten, welcher Qualität sie gewesen sind. Und von der Feedbackrunde im Seminar bis hin zu ausgefeilten Absolventenstudien über mehrere Universitäten und möglicherweise auch noch transnational. In allen Fällen geht es darum, mehr oder weniger differenziert zu erheben, erstens, welche Erfahrungen die Nutzerinnen und Nutzer haben und zweitens, wie sie diese Erfahrungen bewerten. Da geht es also um das subjektive Erleben. Das ist ein Bereich, zu dem man ja als Außenstehender keinen Zugang hat, außer man fragt die Person. Von daher liegt es nahe, Befragungen durchzuführen. Die können mündlich sein, die können schriftlich sein, die können mit geschlossenen Fragen, mit offenen Fragen, online und sonst wie. Keine Angst, ich halte Ihnen jetzt hier keinen Einführungsvortrag ins Befragungswesen, sondern wollte es nur andeuten. Es kann auch darum gehen, ein offenes Feld zu sondieren oder man kann ganz bestimmte Thesen haben, die man damit überprüfen will. Also es gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Also deswegen sind Befragungen beliebt. Gleichzeitig sind Befragungen aber auch außerordentlich unbeliebt. Unbeliebt vor allen Dingen bei denjenigen oder vielfach bei denjenigen, die sie ausfüllen sollen. Wer füllt schon gerne nach jedem Seminar einen Fragebogen aus, wie er das jetzt gefunden hat? Sie sind auch unbeliebt bei denjenigen, die davon profitieren sollen, oft genug. Also diejenigen, deren Angebote dort bewertet werden, die sind auch nicht unbedingt immer gerade glücklich, wenn sie die Ergebnisse von Befragungen bekommen. Und außerdem gibt es auch noch eine ganze Menge Streitpunkte, die irgendwie den Wert von Befragungen in Frage stellen. Deswegen habe ich anstatt einer Gliederung für meinen kurzen Beitrag 3 Kritikpunkte gewählt. Der erste Kritikpunkt an Befragungen ist, die Ergebnisse von Befragungen sind entweder unzuverlässig oder sie sind irrelevant. Also die Leute erzählen entweder was gar nicht stimmt oder wir brauchen das gar nicht wissen, was die uns erzählen. Zweitens, die Funktionen der Befragungen im Kontext von Qualitätsentwicklung vor allen Dingen sind häufig unklar oder sie werden nicht offen kommuniziert. Dazu sage ich gleich noch was. Und drittens, die Ergebnisse von Befragungen bleiben folgenlos. Das sind so 3 Haupteinwände, die ich kenne, wenn man kommt und sagt, ich möchte jetzt hier mal eine Befragung durchführen. Was soll dabei rauskommen? Was wollen Sie eigentlich damit? Und passiert da hinterher sowieso nichts. Zunächst erstmal zu der Frage, zu dem ersten Kritikpunkt der Relevanz und Zuverlässigkeit von Befragungen. Einer der häufigsten Einwände gegen Befragungen ist die mangelnde Zuverlässigkeit. Man sagt, die Leute können oder wollen gar nicht zuverlässig, ehrlich antworten und bewerten, was sie da vorgefunden haben, sondern das, was sie da sagen, hängt ganz viel von ihren Einstellungen ab und ist irgendwie funktional. Entweder wollen sie dem Lehrenden zum Beispiel nicht zu nahe treten, weil sie von dem noch eine Note erwarten, oder sie wollen ihm eins reinwürgen, weil sie den nicht mögen oder weil sie das Fach nicht mögen und so weiter und so fort. Antworten sie nicht generell vorwiegend in einer Weise, die ihren eigenen Interessen entspricht oder der Selbstwert dem Selbstwert dienlich ist, oder trügt sie nicht einfach die Erinnerung, wenn man sie irgendwas fragt, was schon ein bisschen her ist? Muss man den Phänomenen, die wirklich wichtig sind, nicht mit ganz anderen Methoden zu Leibe rücken, zum Beispiel mit Beobachtungen oder Dokumentenanalysen oder Tests, dass man wirklich weiß, was die Studierenden gelernt haben und wie sie durchs Studium gegangen sind. Wir haben ein ganz aktuelles Beispiel, was diese Haltung ja sehr unterstützt. Die meisten von Ihnen werden vermutlich die Zeitlaststudie kennen. Die Zeitlaststudie, die jetzt kürzlich gezeigt hat, dass die Studierenden der Bachelorstudiengänge, die uns ja ganz häufig sagen, wie überarbeitet und überlastet sie sind, dass wenn man dann mit anderen Methoden daran geht und sie dokumentieren lässt, wie viel sie tatsächlich arbeiten, dann kommt man auf durchschnittliche tatsächliche Arbeitszeiten von 26 oder 28 Stunden, wo man sich fragen kann, wo ist denn jetzt hier die Überlastung? Ich erkenne das an, ich sage ja, man muss auf verschiedene Arten und Weisen erheben, aber wenn man nur die Zeitlaststudie hätte und wüsste nicht, was die Studierenden antworten in den Befragungen, würde man diese Ergebnisse völlig falsch interpretieren. Dann würde man sagen, ja wunderbar, Deutschland ist eine Insel der Seligen, wir haben ganz entspannte Bachelorstudiengänge, lasst uns noch eine Schippe drauflegen, damit die Studierenden endlich genug zu tun haben. Dadurch, dass wir wissen, wie Sie das einschätzen, können diejenigen, die Zeitlaststudie verantworten, die richtigen Schlüsse ziehen und sich fragen, wie kommt es eigentlich zu dieser Diskrepanz zwischen dem, was in Befragungen gesagt wird, zu der Belastung und dem, was wir da messen. Das, glaube ich, ist in vielen Bereichen so. Und ich denke so, das, was wir am meisten mit Befragungen messen, ist das Image eines Angebots. Das, was die Studierenden den Eindruck, den sie haben, die Bewertung, die sie haben, die vielfach auch gar nicht so sehr von ihren Erfahrungen abhängt, sondern von dem Image, die ein bestimmtes Studienangebot hat. Ob ein Studienangebot als anregend, anspruchsvoll und attraktiv empfunden wird oder als unorganisiert, überfordernd und lieblos, das hängt manchmal weniger davon ab, was da tatsächlich abläuft, sondern das Image, das diesem Studiengang zukommt. Und dieses Image kann man, wenn man sich an ein paar Grundregeln der Sozialwissenschaft hält, glaube ich, über Befragung ganz gut rausfinden. Das erscheint einem vielleicht wenig und sagt, was interessiert uns das Image? Wir wollen doch wissen, was da tatsächlich passiert. Ich würde dazu aber sagen, dass das Image gerade bei Bildungsangeboten, wie wir sie in der Universität und auch sonst in Bildungseinrichtungen machen, außerordentlich wichtig ist. Weil Studierende, die davon überzeugt sind, dass ihr Studiengang sie überfordert, egal was da tatsächlich ihnen aufgegeben wird, wenn der Studiengang das Image hat, er ist überfordernd und es ist nicht zu schaffen, was sie da machen müssen, dann werden sich die Studierenden entsprechend verhalten. Sie werden zum Beispiel sich weniger anspruchsvolle Themen wählen, sie werden sich selber verbieten, irgendwie nochmal rechts und links zu gucken und sagen, ich bin ja sowieso schon so überfordert, dieser Studiengang verlangt so viel von mir. Das kann ich alles gar nicht. Während jemand, der sagt, ja, wunderbar, schöner Studiengang, natürlich ist der anspruchsvoll, aber das wollte ich ja auch, dann würde sich dort möglicherweise völlig anders verhalten. Ein schlechtes Image führt häufig dazu, dass die Studierenden eben ganz viel mit ihrem, was ein Psychologe Emotionsmanagement nennt, beschäftigen, also sich mit ihren negativen Gefühlen irgendwie rumzuschlagen und wenig mit sogenannten expansiven Lernen. Und von daher finde ich das Image eines Studiengangs ganz wichtig und finde ganz wichtig, dass wir viel davon wissen. Zweitens die Frage nach den Funktionen. Also der Einwand ist ja hier, oft weiß man gar nicht, was die Leute, die so eine Fragen durchführen, damit wollen. Und wenn sie uns sagen, was sie damit wollen, dann sagen sie uns nicht die Wahrheit. Sie wollen eigentlich ganz was anderes damit. Man kann nach einem ziemlich gängigen Muster da drei Funktionen unterscheiden, man kann auch fünf unterscheiden und dann sind das immer nur kleine Differenzierungen jetzt nochmal innerhalb dieses Rasters. Also ich würde jetzt mal drei vorschlagen. Man kann eine Befragung machen, weil man die Entwicklung anregen will. Man möchte etwas wissen über den Studiengang, das möchte man benutzen, Kenntnisse gewinnen über den Studiengang, um etwas verändern zu können. Das ist sowas wie was ich mal nennen würde, das wissenschaftliche Modell der Benutzung von Befragungen. Man kann Befragungen, überhaupt Ergebnisse von Evaluationen natürlich auch benutzen, um Kontrolle auszuüben. Das ist so ein Managementmodell. Es sagt, okay, wir machen zum Beispiel vorher Standards ab und sagen, wenn nicht mindestens 50% der Studierenden 3 Jahre nach ihrem Studienabschluss einen adäquaten Berufseinstieg gefunden haben, dann muss dieser Studiengang entweder überarbeitet oder ganz geschlossen werden. Das ist so ein Ansatz, den zumindest früher Akkreditierungsagenturen gerne mal hatten. Und dann gibt es den das Legitimationsmodell, das ist so dieses Public Relations Modell der Nutzung von Befragung. Also ich suche mir dann am besten die positiven Rückmeldungen aus zu meinem Studiengang und sage, ich möchte zeige Ihnen, wie toll das ist, was ich hier mache. Dann kann man mit Befragung oder dann will man mit Befragung die Notwendigkeit von Angeboten belegen oder man will sagen, wir brauchen noch mehr davon und das dergleichen. Wenn man sich das vor Augen führt, dass es so unterschiedliche Funktionen gibt, die auch nicht gerade unbedingt miteinander vereinbar sind, dann wird man wahrscheinlich sehen, dass es unglaublich wichtig ist, vorher zu klären, welche Funktion eine bestimmte Befragung hat. Will ich das machen, um Entwicklungsanregungen zu bekommen, oder mache ich es in erster Linie, um meine Angebote zu legitimieren, zum Beispiel? Das ist ausgesprochen wichtig. Das führt uns zu einer Frage, die wir in der Universität häufiger mal haben, nämlich wer darf denn überhaupt darüber entscheiden? Wer gibt so eine Befragung in Auftrag? Wer hat das Ganze nachher am Ende in der Hand? Und wer darf am Ende bestimmen, was damit getan wird? Und das ist unheimlich wichtig, einerseits für diejenigen, die wir befragen. Ich kenne viele Studierende, die sagen, naja, ich sag euch lieber nichts, weil ich weiß ja nicht, was ihr am Ende damit macht. Wenn ich hier was Negatives sage, dann sagt ihr am Ende irgendwie, wir machen dieses Angebot zu und das will ich nicht. Oder wenn ich was Positives sage, macht ihr auch irgendwo einen Unsinn damit, ich sag euch lieber nichts. Es ist auch, und auch für diejenigen, denen wir dann nachher die Auseinandersetzung mit diesen Ergebnissen zumuten, auch die müssen wissen, welche Funktionen soll das haben. Und sie brauchen das Vertrauen, dass wir nichts anderes damit machen, als das, was vorher intendiert worden oder veröffentlicht worden ist. Das ist nicht nur eine Frage des wissenschaftlichen Personalrats, der sicherlich darauf achten wird, dass sowas nicht, dass Befragungen nicht missbraucht werden. Aber es ist auch ein Aspekt der zuverlässigen Planung von Befragung und wir werden nachher an einigen Beispielen sehen, welche Funktionen die Befragungen, die hier schon gelaufen sind, möglicherweise haben könnten. Das Letzte ist jetzt die Frage danach, was wirkt denn eigentlich? Was wird denn damit? Was herauskommen bei einer solchen Befragung oder umgekehrt, warum tut sich denn oft nicht so viel? Da gibt es einen Herrn Schmidt, der 2008 zusammengestellt hat mit verschiedenen Theorien, über Thesen darüber, über die Wirksamkeit von Lehrveranstaltungsevaluation. Das war dieses Beispiel. Er hat insgesamt 6 Hypothesen zusammengestellt. Die erste ist die Hypothese Sensibilisierung. Sowas wirkt, weil eine Rückmeldung einfach sensibilisiert dafür, was man gegenüber möchte. Und wenn ich das vorher noch nicht wusste, dann kann ich es hinterher besser einschätzen und kann mich danach richten. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Sie sehen, wenn Sie das so durchgehen, gerade wenn man dann dazu kommt, über Kompetenzentwicklung und bei der institutionellen Verankerung, wenn wir dann an den Stellen sind, dann sehen Sie, dass das sehr viel aufwendigere Formen des Umgangs mit solchen Befragungen sind. Auch da werden wir unterschiedliche Beispiele gleich hören. Das, was in der Untersuchung von Herrn Schmidt war, war ein Versuch, bei verschiedenen beteiligten Gruppen zu fragen, welchen Hypothesen sie denn am meisten anhängen. Da wurden unter anderem Lehrende gefragt und Studierende und es wurden aber auch Leute gefragt, die so im Hochschulmanagement sind. Ich glaube, es ist nicht weiter überraschend, dass die Lehrenden und die Studierenden am ehesten den ersten 3 Modellen anhängen und sagen, ja, das wirkt denn schon, weil es uns sensibilisiert, weil wir Feedback geben können, weil wir in den Diskurs kommen. Bei den Lehrenden deutlich weniger beliebt und verbreitet waren die letzten beiden. Also dieser Aspekt, dass möglicherweise Befragungen oder Evaluationen insgesamt nur dann wirken, wenn sie denn auch Folgen haben für die Personen, die dort bewertet werden. Ich will jetzt gar keinem Umgang damit das Wort reden. Ich will Sie darauf hinweisen, dass es eben halt solche unterschiedlichen Wirkmodelle gibt. Und wenn man sich beklagt, dass bei Befragungen oder anderen Datenerhebungen nichts rauskommt, muss man sich fragen, welchem Modell man hier gerade anhängt und wovon man denn die Wirkung erwartet. Wie gesagt, wir werden verschiedene Modelle sowohl in Bezug auf die Funktionen als auch in Bezug auf den Umgang mit den oder der Nutzung von Evaluationen, von Befragungen vor allem im Anschluss vorgestellt bekommen. Sarah Knirsch wird die Modulevaluation in der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft vorstellen. Hanna Busemann wird die Absolventenstudie der Universität bzw. die des INCHA vorstellen. Und Herr Koning, dessen Vornamen mir jetzt gerade nicht geläufig ist, wird über das Evaluationsmodell in der medizinischen Fakultät sprechen. Wir werden das so machen, dass nach jedem dieser Vorträge nur eine kurze Zeit ist, um Fragen zu stellen, direkte Fragen zuzustellen, und dass wir uns dafür, wenn es dann hinhaut, genügend Zeit nehmen, dass wir am Ende noch diskutieren können. Ich wünsche uns allen einen interessanten Nachmittag. Vielen Dank erstmal.